Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und möchte heute den Alex Krapp, den Chefredakteur von Outdoor, begrüßen. Hallo Alex.
Hallo.
Passt ja auch schön zum Sommer und zu den sommerlichen Temperaturen, uns heute vorgenommen, uns über das Thema Paddeln zu unterhalten. Ein bisschen spezieller übers Kajakpaddeln, also nicht Kanu, sondern im Kajakpaddeln. Und einfach mal so ein bisschen abzuklopfen, was man vielleicht als Einsteiger beachten muss. Gerade im Sommer ist ja wunderbar, rauszugehen aufs Wasser, die Natur irgendwie auch vielleicht ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu sehen, still dahin zu gleiten, den Vöglein zu lauschen, wie man sich das so vorstellt. Was macht für dich denn den Reiz von Touren im Kajak aus?
Naja, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, ne? Still dahin gleiten und den Vöglein lauschen ist bestimmt ein Aspekt. Also eigentlich hat man einen anderen Zugang zur Landschaft dadurch, ne? Wenn man irgendwie die Perspektive ist ein bisschen anders, man kommt oft an Stellen, wo man jetzt als Fußgänger oder Wanderer oder Radfahrer nicht hinkommt. Man kann sich einfach auch mal treiben lassen, so im wahrsten Sinne des Wortes, durch die Natur, wenn die Strömung dann das zulässt.
Und schick ist ja auch, dass man eigentlich ein bisschen mehr mitnehmen kann, als wenn man jetzt für eine mehrtägige Wandertour unterwegs ist, ne?
Genau, also wenn man dann Platz im Boot hat, dann kann man da schon einiges auch mitnehmen. Wobei in einem Kajak, der Platz, da darf man sich dann auch nichts vormachen, der Platz jetzt auch eher begrenzt ist. Also wenn man jetzt sich so einen 60-Liter Trekking-Rucksack vorstellt, dann kriegt man da bestimmt zum Teil mehr rein als in einen Kajak.
Aber man muss es auch selber tragen, ne? Beim Kajak wird es vom Wasser getragen.
Genau. Aber wenn man jetzt riesige Mengen an Gepäck dabei hat, dann würde ich eher irgendwie so zum Kanadier greifen. Also wenn da jetzt der Grill und der Kasten Bier auch noch mit rein soll oder so, dann sind diese Kanus oder wie sie im Englischen genannt werden, Kanus, dann schon irgendwie so das Mittel der Wahl. Aber wenn man jetzt normales Gepäck dabei hat, dann kommt man mit dem Kajak auch schon sehr weit.
Jetzt sprechen wir ja einfach über Kajak. Da gibt es ja auch Unterschiede. So die großen zwei Typen sind ja Seekajak und Tourenkajak. Magst du da mal kurz sagen, was da so der Unterschied ist und wer mit welchem Typ da oder welchem Bootstyp am besten zurechtkommt?
Sagen wir mal so, wenn wir jetzt über Wanderkajakfahren reden, dann ist das Seekajak und Tourenkajak. Da gibt natürlich auch noch jede Menge andere, also Wildwasserkajaks und
Ich meine jetzt wirklich die zum bisschen Reisen.
Genau, aber die, also Seekajak sagt der Name schon, und zwar also wie jetzt nicht See, still ruht der See, sondern wie in Seemann. Also da geht's dann aufs Meer. Das sind Kajaks extra gebaut, um damit auf dem Meer unterwegs zu sein. Die sind in der Regel ein bisschen schmaler, ein bisschen länger, auch ein bisschen leichter können die sein, weil am Meer hat man ja jetzt in den meisten Fällen auch keine Bodenberührung oder so. Also da reicht dann, die müssen dann auch nicht ganz so robust sein. Das sind dann oft Glasfaserrümpfe oder sogar dann auch irgendwie Kevlar, wenn man jetzt irgendwie ganz high-end unterwegs sein will. Aber in der Regel sind die bisschen länger, bisschen schmäler als andere Tourenkajaks.
Haben dann auch weniger Stauraum durch die Bauform oder ist es die Länge?
Ja, auch ein bisschen weniger Stauraum, bisschen kippanfälliger. Also man muss da schon ein bisschen mehr Skills mitbringen, würde ich sagen, als in einem eher dann gutmütigeren Tourenkajak. Die sind flacher gebaut auch, damit die nicht ganz so windanfällig sind.
Ist der große Unterschied nicht auch dieses verstellbare Ruder am Heck, Steuerruder?
Oder haben das Steuerruder, das gibt's, also das klar, das ist bei den meisten Seekajaks dann mit Steuerruder, die gibt's allerdings auch für die Tourenkajaks, wobei man sich das jetzt nicht so vorstellen darf, dass man damit irgendwie so steuert, kann man auch, aber eigentlich sind die dafür gedacht, dass man irgendwie so die Winddrift so ein bisschen ausgleicht, damit man da nicht irgendwie ständig Steuerschläge machen muss, sondern einfach geradeaus paddeln kann und dann einfach das Ruder hinten so ein bisschen einen Ticken nach links oder rechts stellt, wenn dann irgendwie so der Wind kommt, dass man den dann kontinuierlich ausgleichen kann.
Ah, gut zu wissen. Ich dachte nämlich, das wäre schon einer der großen Unterschiede zwischen einem Tourenkajak und einem Seekajak, eben dieses Ruder am Heck. Aber das ist ja schon mal gut zu wissen, dass das
ja, wie gesagt, also die
ganz so eins zu eins ist.
Ja, also ich meine, klar, man kann damit auch steuern und man kann damit eben, also man spart sich damit dann so kraftkostende Steuerschläge. Ne? Das ist schon, die Boote sind ja, also bei Seekajak sind die alle sicher über 5 Meter, Tourenkajak so zwischen 4 und 5 Meter, auch eher irgendwie so Richtung 5 Meter. Das heißt, die sind schon sehr lang, laufen dadurch natürlich sehr sauber, sehr schnell auch. Also bei einem Schiff oder einem Boot ist es ja so, dass die Länge der Wasserlinie einfach auch über die Höchstgeschwindigkeit entscheidet. Da gibt es ja so eine Formel.
Ah, ja.
Das heißt, je länger so ein Boot, desto schneller ist das auch. Aber desto weniger wendig ist es natürlich auch.
Das ist das. Wenn man dann in der Küste irgendwie manövrieren will, ist man mit dem Seekajak theoretisch ein bisschen schlechter drin, also mit einem kürzeren Tourenkajak wahrscheinlich, ne?
Wobei man, wie gesagt, an der Küste ja meistens so viel Platz hat oder auf dem Meer so viel Platz hat, dass man damit schon ganz gut in der Gegend rumkommt. Mhm. Aber man hat da jetzt keinen Öltanker. Mhm.
Falls sich das jemand nochmal auf einen Blick anschauen will, in der Outdoor-Ausgabe 723, die allerdings jetzt schon am Kiosk liegt, nämlich schon seit dem 6.6., ist auch nochmal so eine Übersicht über diese zwei Bootstypen und ein Interview, wo man auch schon mal ein bisschen reinlesen kann. Das nur am Rande, wenn man sich das ein bisschen genauer vorstellen will. Da sind beide Bootstypen auch noch mal kurz vorgestellt. Aber das war schon mal ein guter Hinweis. Trotzdem noch mal meine Frage, welchen Typ Boot würdest du für wen sagen? Klar, der Einsatzzweck ist ein Unterschied, ob ich jetzt auf dem Meer paddel oder auf dem See. Also, aber würdest du sagen, das eine ist eher noch was für Anfänger, das andere wirklich für Fortgeschrittene und lieber vorsichtig sein?
Genau, also es ist ja nicht nur die Bootsform, sondern auch das Revier. Und da ist klar, wenn man jetzt seine ersten Schritte, sollte man jetzt vielleicht nicht gleich irgendwo am Meer machen, wo es einen Tidenhub gibt, wo es Wind gibt, wo es große Schiffe gibt. Also das bietet sich an, mit dem Tourenkajak zuerst mal irgendwie so kleinere Brötchen zu backen und im
ruhigere See zum Beispiel.
Ruhigere Seen im Inland auch zu bleiben. Das heißt, und eben dadurch, dass das Seekajak auch wirklich schnittiger ist, ist es auch für einen Anfänger zuerst mal ein bisschen kippeliger, muss man ganz platt so sagen. Ja.
Würdest du denn grundsätzlich sagen, dass man einen Kurs machen sollte, wenn wir jetzt gerade schon von Skills sprechen? Bietet sich das für jeden an, der damit anfangen will? Oder sagst du, naja, wenn man wirklich behutsam rangeht, kann man auch erstmal selber ein bisschen Erfahrung sammeln?
Ja, kommt drauf an. Also grundsätzlich, wenn man jetzt...
kommt drauf an, ist immer gut. Hm?
Bitte?
Ja, kommt drauf an, ist immer eine schöne
Antwort. Ja, genau, die alte Antwort. Aber also wenn man jetzt schnell besser werden will, hilft es bestimmt, wenn man sich Freunden anschließt oder in den Verein geht. Also der Deutsche Kajakverein hat ja überall Ortsgruppen, in die man gehen kann, die und Leute hat, die das einem ein bisschen zeigen. Klar kann man das sicher auch in einem Kurs machen. Da ist halt dann immer die Frage, wie lange ist so ein Kurs und wie viel Geld will man jetzt in den Kajakkurs investieren. Aber grundsätzlich ist es ja auch so, es ist trotzdem so, dass man auf einem ruhigen Gewässer jetzt irgendwie auf einem Badesee oder es gibt ja auch viele Verleiher, da kann man mal auch ohne große Vorkenntnisse, wenn man sich ein bisschen sportlich fühlt, wenn man schwimmen kann, da kann man schon auch mal loslegen.
Mhm. Also man muss nicht die Eskimo-Rolle beherrschen, bevor man sich das erste Mal ins Kajak setzen wagen darf.
Nee, das nicht. Also es ist am Anfang sicher, fährt nicht jeder direkt irgendwie geradeaus, sondern eher mal irgendwie ein bisschen zickzack. Wobei, wie gesagt, je länger das Boot, desto einfacher ist es damit geradeaus zu fahren. Desto schwerer ist es aber damit auch irgendwie um die Ecke zu fahren, muss man dann auch sehen. Also man kann da schon einfach ein bisschen loslegen bei einem Verleiher irgendwo am nächsten Fluss, der sowas anbietet, kann man klar auch ohne jetzt große Vorkenntnisse damit loslegen. Wenn das ein guter Verleiher ist, dann macht er vorher auch irgendwie so eine kleine Einführung in so die wichtigsten Paddelschläge und lässt die Leute damit jetzt nicht komplett alleine.
auch Einstieg, Ausstieg, das ist ja auch nicht so ganz
genau. Cool, ne? Das werden die meistens auch schon aus Eigeninteresse machen, weil die keine Lust haben, jetzt ihre Boote da irgendwie überall aus dem Gebüsch wieder irgendwie zu holen. Das geht dann schon, wenn man jetzt anfängt, wirklich, ja, da wirklich irgendwie so ein bisschen Blut geleckt hat und auch auf größere Gewässer gehen will, irgendwie auf dem Rhein oder die Donau oder auch auf Fließgewässer, die ja irgendwie ein bisschen schneller strömen und so oder
größere. Denk auch an die großen skandinavischen Seen, ne, wo man eigentlich auch gerade in Schweden schön paddeln kann, ne?
Ja, dann macht sicher Sinn, das zuerst mal ein bisschen in Begleitung zu machen. Mhm. Aber es ist jetzt auch kein Hexenwerk, wie das irgendwie, das Hexenwerk ist es ja meistens sowieso nicht, aber das ist jetzt kein, das erfordert jetzt keine riesigen Skills wie bei anderen Sportarten, wie jetzt irgendwie Drachenfliegen oder.
Okay. Also der Zugang ist sogar halbwegs niederschwellig, aber apropos Zugang, was braucht man denn so für einen Start an Basics? Ein Boot oder ein Kajak, das ist klar. Ein Paddel dazu ist auch sinnvoll. Schwimmweste ist ja das Nächste.
Genau.
Die man haben sollte, würdest du empfehlen, immer mit Schwimmweste?
Ja, also genau. Also sollte man alle schwimmen können, die sich in so ein Boot setzen, das ist auf jeden Fall klar. Was oft vergessen wird und was noch wichtig ist, ist einen Kälteschutz.
Mhm.
Weil ja, also das wird echt oft unterschätzt, weil die meisten Leute gehen an einem schönen, klaren, sonnigen Tag paddeln. Die Lufttemperatur liegt bei 20 Grad. Wenn aber die Wassertemperatur bei 10 Grad liegt, dann hat man, wenn man jetzt so im Badehösle, wenn ich es mal auf Schwäbisch sagen darf, ins Wasser fällt, dann hat man da nicht mehr so viele Reserven bei 10 Grad. Ne? Also man so als Faustregel kann gelten, so unter 10 Grad oder bis 10 Grad ist man ohne Kälteschutz, ist die Gradzahl auch die Anzahl der Minuten, die man handlungsfähig bleibt.
Wenn man entsprechend, je länger man drin ist im Wasser, wenn man ja nicht gleich
Wasser ist. Ne? Abgesehen davon, dass es auch irgendwie unangenehm ist, wenn man dann im kalten Wasser steht, aber es ist natürlich auch irgendwie gefährlich. Oder wenn man jetzt irgendwie irgendwo, man muss ja nicht mitten auf dem See kippen, aber wenn man in 100 Meter Entfernung vom Ufer kippt mit seinem ganzen Equipment und dann wirklich schwimmt, dann tut man schon gut daran, so ein bisschen einen Kälteschutz zu haben. Ne? Mhm.
Ja, vielleicht auch, wenn man in Ufernähe ist, würden sich ja wahrscheinlich Neoprenschuhe auch anbieten, gerade, dass man dann auch wieder Fuß fassen kann, im wahrsten Sinne des Wortes auf steinigem Grund zum Beispiel.
Ja, feste Schuhe bieten sich sowieso an. Mhm. Und klar, die gibt's natürlich dann alles auch in speziell Ausführungen für Paddler mit irgendwie fester Sohle und so, aber klar, irgendwie so ein paar Neoprenschlappen, die man hat, helfen da schon, ansonsten helfen wirklich auch im Zweifelsfall einfach Turnschuhe, alte.
Oder Outdoor-Sandalen, die
nass werden können, oder Outdoor-Sandalen, genau. Mhm. Dann zum Thema Schwimmweste, das wird dann gerne auch weggelassen, weil es ja einfach, in der Regel passiert ja auch nichts. Aber
und ich kann ja schwimmen, ist wahrscheinlich so der Hintergedanke bei vielen.
Genau, aber man sollte sich dann überlegen, man kann schwimmen, nur wenn man während des Schwimmens dann auch noch ein Boot, ein Paddel, meinetwegen sein Equipment und vielleicht noch jemanden hat, dem man irgendwie helfen will, dann hat man alle Hände voll und kann dann vielleicht nicht mehr so gut schwimmen. Also deswegen ist so eine Schwimmweste gar keine blöde Idee, beziehungsweise wenn man als Anfänger und auch als Fortgeschrittener sollte man tunlichst irgendwie eine Schwimmweste dabei haben. Das ist ein bisschen wie Anschnallen im Auto.
Ich denke, wenn man sich doch einen Kopf oder einen Arm anhaut, dann ist es mit dem Schwimmen vielleicht teilweise auch nicht mehr so glücklich, ne?
Genau, das hat natürlich auch noch so ein bisschen so einen Prallschutz, wenn man jetzt in bewegten Gewässern ist. Aber das Schwimmweste ist so ein Thema, ja, das ist ein bisschen lästig bei einem heißen Tag. Mhm. Das wird dann irgendwie auch mal gerne weggelassen. Und man muss jetzt auch nicht päpstlicher als der Papst sein, aber generell muss man sich schon dessen bewusst sein, dass so eine Schwimmweste, wenn im Fall der Fälle, dann schon auch ein wirklicher Sicherheitsaspekt ist.
Ja, und apropos heiße Tage, da sollte man auch nicht vergessen, dass es auf dem Wasser die Sonne natürlich reflektiert und die Sonnenstrahlung noch stärker ist. Also man paddelt dann ja auch nicht nur im Schatten der Bäume dahin, gerade wenn man auf ein offeneres Gewässer geht. Also Ich denke auch ein Sonnenschutz oder auch ein Hut ist keine schlechte Idee.
Genau, ja, also klar.
Wechselklamotten, würdest du sagen, pack dir auf alle Fälle in den wasserdichten Sack noch Wechselklamotten ein, gerade wenn man ins Wasser fällt, dass man dann, wenn man draußen ist, sich wieder warm oder wärmer anziehen kann.
Genau, das macht man so in der Regel. Man hat ja dann meistens auch irgendwie, keine Ahnung, noch seinen Geldbeutel dabei oder sein Handy. Das macht schon Sinn, wenn man dann ein wasserdichtes Behältnis hat, ob das jetzt irgendwie so eine Box ist, die man verschließen kann, so eine, da gibt's irgendwie so Paddeltrommeln, das sind so runde oder auch manchmal viereckige Plastikbehälter, die man dann oben irgendwie so mit einem Deckel zuschrauben kann, oder halt so einen Sack, den man einfach oben zurollt, das ist eigentlich so da hat man auch den Vorteil, dass man den irgendwie so ein bisschen ins Eck im Kajak irgendwie quetschen kann.
Mhm. Wenn man Zelt und so mitnimmt, das stopft man dann, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen weiter weg von den Basics, das kriegt man in der Regel in den Luken auch halbwegs wasserdicht unter. Da ist, glaube ich, das größte Ding, wenn man die Luken aufschraubt, dass man dann was reinschwappt.
Genau, also so die modernen Tourenkajaks und auch Seekajaks, die haben Luken und auch so
Schotten. Vorne hinten normalerweise.
Vorne und hinten, die mit Schotten ab, also die sind dann innen, der Innenraum ist dann halt mit abgeschottet. Mhm. Und die sind in der Regel dann auch schon abgedichtet. Wenn man es jetzt auf Nummer sicher gehen will, dann nimmt man nochmal irgendwie so Säcke und macht Sachen, die dann wirklich nicht nass werden dürfen, da rein. So ein Zelt kann man ja auch einfach so reinlegen, wenn das mal nass wird, ist jetzt auch nicht.
Wenn es sonnig ist, stellt man es auf und dann ist es wieder gut. Wahrscheinlich auch ein Seil, wenn man mal irgendwie ein bisschen blöder, wo Wellengang ist, anlandet, dass man das Kajak ein bisschen festbinden kann oder sagst du, man muss es dann hochziehen.
Genau, also das ist irgendwie, das nennt man so, bei den Paddlern heißt das Wurfsack. Mhm. Das sind Seile, die sind so zwischen 10 und meinetwegen 20 Meter lang. Da reicht sich ja jetzt beim Tourenbereich irgendwie so ein 10-Meter-Seil. Das stopft man in so einen Sack rein und kann den dann irgendwie so zu, mit so einem Druckknopf zumachen. Und wenn man es dann braucht, dann kann man ein Ende festhalten. Das sollte man dann tun. Und das andere Ende dann mit dem Seil drin wegwerfen, sodass sich das dann im Flug aufrollt. Das ist schon praktisch irgendwie. Man kann dann irgendwie Boote irgendwie mit hochziehen, die Böschung mal hochziehen. Man kann da eine Wäscheleine draus bauen. Man kann die in der Strömung irgendwie mal fest an einem Baum festmachen, wenn man irgendwo anlegt und man ein bisschen Seil braucht. Das ist jetzt nicht falsch.
Also gut, ein Seil sollte mit an Bord. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, dass man auch als Einsteiger sich da gerne ranwagen darf. Was ist denn für dich so ein typisches Revier für Einsteiger? Oder hast du da ein Lieblingsrevier, wo du sagst, Mensch, das ist super, da hast du ein bisschen Fluss, ein bisschen See und kannst dich so ein bisschen ausprobieren?
Ja, ich meine, das beste Revier ist natürlich das, was in der Nähe ist, erstmal. Mhm. Wobei das dann oft, wenn man jetzt nicht gerade auf den nächsten Badesee will, ist das, je nachdem, wo man wohnt, dann schon auch, müsste man da mal so ein bisschen googeln, wo das dann ist. In den Mittelgebirgen gibt es schon viele Flüsse, die sich eignen. Ich würde schon einfach auch mal gucken, wo es einen Verleiher gibt. Das sind dann meistens dann auch Strecken oder Anstrecken, die jetzt nicht so gefährlich sind.
Und man hat einen guten Ein- und Ausstieg in der Regel, ne? Das kommt
ja. Ein- und Ausstieg. Also grundsätzlich ist das ein bisschen, also muss man da ein bisschen drauf achten, auch irgendwie, dass man Naturschutzregeln, also bei vielen Flüssen gilt auch ein Befahrungsverbot. Mhm. Also ist jetzt keine gute Idee, sich irgendwo ein Kanu zu oder ein Kajak zu mieten und irgendwie an den nächsten Fluss zu fahren, mal gucken, was passiert. Das kann A sein, dass das irgendwie aus Naturschutz irgendwie gesperrt ist.
Vielleicht auch nicht tief genug, ne?
Vielleicht nicht tief genug. Das wären noch so zwei eher weniger gefährliche Möglichkeiten. Es kann aber auch sein, dass da gefährliche Hindernisse drin sind, dass da Wehre drin sind, die einen Rücklauf haben, aus dem man nicht mehr rauskommt, dass es irgendwie Baustellen drin gibt mit irgendwelchen fiesen Eisenstangen, die irgendwie quer in der Strömung hängen und so. Also das sollte man vorher wissen, welche Strecke man fährt und was es dafür Gefahren gibt. Wenn man jetzt wirklich einen Fluss paddeln möchte, den man jetzt nicht so gut kennt oder auch keine Informationen dazu finden kann, gibt es vom Deutschen Kanuverband diese Flussführer vom Deutschen Kanuverband. Und da ist wirklich fast jeder Fluss kilometergenau kartiert, also kartiert im Sinne von nach Kilometern, die sind dann irgendwie Hindernisse aufgezählt, was dann wo kommt, wo man was fahren kann, was unfahrbar ist und so. Das ist so ein bisschen so die Kanu-Bibel, wenn man die dann am Fluss dabei haben will. Heutzutage gibt es natürlich auch alles online und jede Menge Portale, wo man das irgendwie nachschauen kann, was ganz hilfreich ist.
In die Shownotes rein, kleinen Verweis auf die Führer vom Kanuverband.
Genau.
Mal ein bisschen gucken kann, was gibt es. Ist ja auch schön, sich im Vorfeld ein bisschen schlau zu machen, weil wie es der Deibel will, ist man unterwegs, hat kein Netz und dann nützt es mir gar nichts, dass ich
genau, also beim Kanufahren, also gerade beim Kanufahren ist auch immer hilfreich, wenn man alles irgendwie so ein bisschen analog dabei hat, weil oft ist man irgendwie so am tiefsten Punkt im Gelände, wo es kein Netz gibt, irgendwo in der Schlucht drin oder so. Oft hat man ein Problem mit Wasser. Klar kann man das wasserdicht verschließen, aber zur Not sollte man das immer irgendwie so ein bisschen dabei haben. Digital, wenn man sich informieren möchte über Wasserstände, was ja auch essentiell ist, gerade jetzt in diesen trockenen Sommern, kann man sich da schon mal irgendwie längere Autofahren sparen, indem man irgendwie vorher mal, da gibt es eine River-App, wo man dann einfach mal schauen kann, ob da überhaupt Wasser ist auf dem Gewässer, wo man dann paddeln möchte.
Mhm. Aber jetzt App würde ich dann auch in die Shownotes packen, einfach, dass man mit einem Klick oder mit einem Blick nochmal rauskriegt, wo ist die beste Infoquelle.
Genau. Jetzt waren wir irgendwie bei den besten Revieren für Einsteiger, genau. Um jetzt nicht irgendwie komplett im Allgemeinen zu bleiben.
Ja, eben. Ich wollte jetzt gerade noch einen Tipp entlocken, einen konkreteren.
Genau, also so die große Wanderflüsse in Deutschland. Mhm. Also das ist irgendwie vor allem mal irgendwie die gesamte Ost-, also Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zu nennen, mit diesen riesigen Fluss- und Kanal- und Seesystemen. Also so Müritz-Nationalpark ist sicher eine gute Adresse, aber auch Peene ist ein Top-Revier. In den deutschen Mittelgebirgen gibt es zum Beispiel die Lahn.
Ja, ist relativ zahm, ne? Also darf man
die sich schon mal aufhaken. Die ist dann zahm und manchmal auch zu zahm, genauso wie die Altmühl. Mhm. Wobei das, wenn man aber da jetzt wirklich mit Kindern auch unterwegs ist und so, sollte man zuerst mal auf so einen Fluss gehen. Mhm. Und dann, wenn es da einem zu langweilig wird oder den Kindern zu langweilig wird, dann hat man immer noch eine Motivation zu sagen, so, jetzt machen wir mal irgendwie was Flotteres.
Und gerade an der Altmühl hat man ja auch eine tolle Landschaft drumherum.
Genau. Was ein schöner
hochaufstrebenden Felsflanken, also man hat auch ein bisschen was zu gucken.
Ja, grundsätzlich ist es auch so, dass das Problem ist, dass die meisten Flüsse auch verbaut sind heutzutage, also mit Wehren und Stauwehren und so, dass man da auch dann Tragepassagen hat. Man kann längst nicht alle Wehre fahren.
Will man als Einsteiger auch nicht unbedingt, glaube ich.
Genau. Ein wunderschönes Revier, wo man auch 2-3 Tage fahren kann, ohne jetzt auf eine Einbauten zu stoßen, zum Beispiel der obere Main von Lichtenfels nach Bamberg. Der ist auch renaturiert, muss man schon auch irgendwie sehen. Da kann man nur ab einem bestimmten Pegel oder darf man da fahren. Das sind dann auch Befahrungsregeln, die man einhalten muss. Die Ruhr ohne H. Eifel-Nationalpark, wobei das jetzt keine lange Strecke ist, das sind nur so 16 Kilometer, aber auch ein wunderschöner
Fluss. Und mal antesten ist das bestimmt auch nichts Verkehrtes.
Ja, dann die Donau, obere Donau, also ab Beuron,
auch wieder spektakulär, von der
spektakulär Landschaft durch die Donauschlucht da mit den weißen Felsen, aber auch alles Flüsse, die in irgendeiner Weise eine Befahrungsregelung haben.
Ja, also vorher nochmal checken, ganz klar. In Heft 8 von Outdoor am 11.07. am Kiosk ist übrigens auch noch eine Spreewaldgeschichte mit dem Gunnar Hohmann, Redakteur drin, habe ich gesehen, der war 4 Tage da unterwegs. Also Spreewald ist vielleicht auch noch so ein ganz guter Tipp für
genau.
Loslegen mit dem Kajak-Paddelsport.
Genau.
Ja. Grundsätzlich würdest du sagen, kaufen oder leihen, klar, erster Versuch, leiht man sich das bestimmt mal, aber lohnt sich es dann irgendwann, sich einen Kajak auch zu kaufen?
Ja, natürlich. Muss man ja als Paddler sagen. Nee, es ist natürlich ein sperriges Sportgerät.
Ja, du hast schon Kajak, was, ne?
Also, gesagt, da muss man zuerst mal mindestens irgendwie eine Garage haben. Besser ist ein Garten. Oder ein Keller, der so geschnitten ist, dass man auch irgendwie die das 4-Meter-Ding irgendwie die Treppe runter und ums Eck kriegt. Das ist ein leidiges Thema. Oft hat man dann im lokalen Kajak- oder Kanuverein Liegeplätze, wo man irgendwie sein Boot vielleicht hinlegen kann. Das geht auch. Wer weniger Platz hat und ein Boot haben möchte, der kann auch zum Faltboot greifen. Oder zum
weniger stabil, oder kann man das so nicht sagen?
Weniger stabil, ein bisschen weniger robust auch, aber auch eine schöne Sache. Da kann man auch dann mit der Bahn anreisen. Mittlerweile sind die jetzt auch nicht mehr.
Wie kriegt man das denn dann zusammen, wenn man das wirklich zerlegt hat? Ist das wie ein großer Trekking-Rucksack vom Format her, oder?
Naja, das ist schon eher ein mehr als 80 Liter Gerät. Okay. Dann
also das muss ich jetzt schon zu klein vorstellen, selbst wenn es...
Nee, das ist schon ordentlich Gepäck und auch Gewicht. Also da hat man dann schon 40 Kilo oder so. Mhm. Oder 30, 40 Kilo. Und alternativ dazu kann man auch Luftboote nehmen. Die sind dann aufblasbar. Aber auch da braucht man da eine Pumpe und so. Man kennt es ja vom Sub.
Mhm. Ja.
Das sind so die Alternativen, wenn man ein bisschen weniger Platz hat. Generell zum Anfang würde ich wirklich dazu raten, zuerst mal einen Kajak irgendwie zu leihen.
Zumal man dann eben auch diese Ein- und Ausstiegsproblematik nicht hat, sondern weiß, genau, okay, wenn man auch beim Verleiher vor Ort ausleiht, dann gibt's auch Tipps vielleicht fürs Revier dazu. Und da weiß man schon, paddel lieber in die Richtung, nicht in die. Und da hinten könnte sein, dass der Einkaufswagen vom letzten Mal noch nicht geräumt ist.
Genau. Und wenn das dann irgendwie Zustände annimmt mit der Paddelleidenschaft, dann macht es bestimmt irgendwann mal Sinn, sich zu überlegen, was kaufe ich mir jetzt und wo lagere ich das? Kann ich das lagern? Also das und dann klar kann man sich, wie das mit anderen Sportgeräten oder Autos so ist, auch überlegen, ob man dann jetzt zuerst mal ein Gebrauchtes nimmt.
Was muss man denn insgesamt so hinlegen? Also wenn ich jetzt ein neues kaufe oder Auch die Leihpreise wären natürlich interessant. Kannst
ja,
du
also es
im Auge was angeben?
Man, die Leihpreise sind ja oft dann mit Transport, Rücktransport und noch eine Einführung und so. Da würde ich so schätzen, dass man da so zwischen 30 und 40 Euro bezahlt. Mittlerweile vielleicht schon auch ein bisschen mehr, 50 Euro pro Mann und Trip oder pro Frau und pro Person und Trip.
Ja, ist es dann sind es Tagespreise?
Ja,
oder?
Genau. Für ein Boot kommt drauf an, Tourenboote würde ich sagen, fangen so bei 600, 700 Euro an, wenn man jetzt nicht irgendwie so eins aus den 30er Jahren haben will oder so. Und nach oben hin, wie bei allem, relativ offen. Also wenn man dann irgendwie Richtung Kevlar und Carbon denkt, dann geht das dann auch in die Tausende. Aber wenn man jetzt so ein handelsübliches Touren, Kajak, da ist man so mit vielleicht 1500 Euro ganz gut dabei. Und dann hat man ein Boot, das ist irgendwie aus PE, das sind irgendwie quasi so dieser Joghurtbecher-Prinzip. Wenn man da mal eine Beule reinkommt, dann dellt das auch wieder aus. Man kann es auch mal über einen Schotter ziehen. Das ist dann sicher ein Boot, das, wenn man jetzt nicht komplett was falsch macht, das ein Leben lang hat. Mhm. Weil das ist eigentlich nicht kaputt zu kriegen dann.
Ja, ich glaube, das größte Hindernis bei sowas wird wahrscheinlich wirklich der Lagerplatz sein. Also wenn man sich überlegt, dass man so 4-5 Meter irgendwo unterbringen muss, plus Schwimmweste, plus Paddel, plus eben, was man vielleicht sonst noch an Equipment dafür hat, irgendwelche Wassertonnen,
Genau, das ist ein relativ sperriges Hobby, sage ich mal, was jetzt irgendwie das Material angeht. Wenn man eine Garage hat, dann geht's oft, dann passt das irgendwie oben unter die Garagendecke oder so. Man hat es direkt über dem Auto, man muss es dann auch nicht rumwuchten, das ist das Nächste.
Ja, das ist eigentlich ganz praktisch, ne? Kann man es eigentlich direkt aufs Dach legen und los.
Ja.
Ja, das stimmt. Jetzt nochmal so eine grundsätzliche Frage: Solo-Tour, ja, nein. Würdest du sagen, kann man machen, sollte man lieber nicht machen, sollte man nur als super High-End-Experte unternehmen?
Ja, also kommt auf die Tour an. Ich finde auch generell bei Solo-Touren, auch bei anderen Sportarten, wenn man die Frage sich nicht selber beantworten kann, ob man das machen sollte oder nicht, dann sollte man es nicht machen.
Ah, okay.
Das ist, glaube ich, schon mal so ein... Ein erstes.
Und wenn man so ehrlich ist zu sich selber, ist die nächste Frage.
Ja, genau. Ja, gut, ja, nee, das wäre jetzt mein zweiter Punkt. Und auch wenn man die Frage mit Ja beantwortet, sollte man für sich vielleicht nochmal eine andere Meinung einziehen. Aber wenn ich schon nicht weiß, ob ich das jetzt allein machen soll oder nicht, dann würde ich die Finger davon lassen. Und es ist auch da wieder, wenn ich jetzt sonntags irgendwie am Badesee mit dem Boot irgendwie und meinetwegen noch mit Wasserwart irgendwo rumpaddle, dann kann man da sicher mal irgendwie 2-3 Stunden alleine eine Tour machen. Grundsätzlich, vor allem auf bewegten Gewässern, ist es eigentlich keine gute Idee, weil man alleine, wenn was passiert, wirklich ein bisschen aufgeschmissen ist. Es fängt ja damit an, wenn ich kentere und schwimme, dann habe ich einen Boot. Im schlechtesten Fall schwimme ich, das Boot, das Paddel, und ich kann nicht alle 3 Ausrüstungsgegenstände zusammenhalten. Und dann habe ich schon mal, dann kann ich vielleicht das Boot noch, kriege ich noch ans Ufer, aber kann das Paddel nicht mehr retten und stehe dann mit dem Boot ohne Paddel am Ufer. Das ist so das gerne genommene Ding.
Mit dem Holzscheit voranrudern hat natürlich wenig Sinn.
Und das ist noch die. Und da ist ja noch nichts passiert, niemandem. Ja. Ne? Also wenn man sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, denkt, man kriegt noch einen Krampf oder bricht sich irgendwie ein Bein oder irgendwas, dann ist man oft schon zu zweit zu wenig. Also im Wildwasser sagt man wirklich, dass man zu dritt ist.
Ja gut, aber Wildwasser ist ja wirklich nochmal eine andere. Genau,
aber zu zweit, denke ich, im Tourensektor kann man dann schon auch irgendwie unterwegs sein. Und wie gesagt, es ist sicher natürlich eine Erfahrungssache und eine Sache auch der Eigenverantwortung. Mhm. Jetzt ein erfahrener Hase, der wird natürlich sagen, komm, dass ich paddel jetzt hier auch mal alleine los. Gibt ja ganze Kontinent um Paddlerinnen.
Gerade wollte ich sagen,
es gibt ja alleine macht.
Kontinente paddeln und.
Genau, Freier Hoffmeister, die paddelt alleine. Also, das ist wie bei anderen Solo-Projekten auch. Also, das ist eher was für Spezialisten und da sollte man als Anfänger jetzt nicht unbedingt mit anfangen.
Hm. Was ist denn für dich? Du bist ja auch schon auf vielen Gewässern unterwegs gewesen. Was war denn für dich so die schönste Tour? Oder hast du auch eine, wo du sagst, bah, die war so übel, nie wieder sowas wie diese Tour?
Hey, jetzt kann ich gleich mal meine eigenen Tipps, die ich eben gegeben habe, wieder irgendwie zunichte machen.
Ja, nicht auf die Lahn, weil, nicht auf die Ruhr, weil, nein.
Nee, also es ist einmal schwer zu sagen, was jetzt irgendwie das Schönste da ist, weil ich meine, ich mache jetzt irgendwie seit 40 Jahren paddel ich, da ist jetzt so, sich irgendwo drauf zu versteifen, irgendwie schwer. Was für mich irgendwie eine der schönsten Erfahrungen war oder Erlebnisse war mit der Familie, also was jetzt im Tourenbereich irgendwie stattfindet, in Schweden, in Dalsland. Einfach Sommerurlaub machen und so von Insel zu Inselchen paddeln, da irgendwie das Zelt aufzuschlagen, Feuer zu machen.
Mit Zelt und allem wart ihr da unterwegs?
Bitte?
Mit Zelt und allem wart ihr da unterwegs?
Genau, ja.
Als Familie hast du ja schon ganz schön Zeug dann auch mitzunehmen, ne?
Ja, ja, klar, ne? Das ist aber dann auch irgendwie für die Kinder ganz interessant und man kommt nicht irgendwie schon in die Gefahr, irgendwelche elektronischen Medien und die Kinder sind beschäftigt und man ist den ganzen Tag irgendwie mit beschäftigt und wenn man dann da abends dann irgendwie das Feuer anhat, ist es irgendwie auch gemütlich. Das ist so, was ich so an größeren Touren gemacht hat, in meiner Erinnerung sicher das Schönste. Klar gibt es dann Flusswanderungen, die auch irgendwie grandios sind oder so, ne? Also das Imposanteste war bestimmt mit Abstand irgendwie der Grand Canyon. Wobei das jetzt auch nur zu 90% Flachwasser ist, die restlichen 10% geht es dann so über Stromschnellen, wo man dann, also das macht man dann eher im Wildwasserkajak.
Wollte gerade sagen, da warst du ja nicht mit dem Tourenkajak unterwegs.
Genau, wobei das aber auf der großen Strecke schon einfach auch die Landschaft ist, die da, ja. Die da natürlich irgendwie super beeindruckend ist.
Ja, hattest du dann irgendwas, was irgendwie beinahe schief gegangen wäre? Oder erinnerst du dich daran irgendwas, was die Leute vermeiden können?
Also mit einer der, ich meine, klar, ich habe auch schon so Close Calls gehabt irgendwie, das war dann aber eher beim Wildwasserfahren, wo man dann irgendwie so kurz vorm Wasserfall noch irgendwie ans Ufer gekrault ist und gedacht hat,
da rauscht was, das wollen wir besser nicht weiter.
Das war jetzt knapp. Eigentlich eine, hört sich irgendwie recht harmlos an, was ich irgendwie so im Nachhinein dann echt als doof empfunden habe, war, ich bin mal mit meiner Tochter, da war die so 6, 7 Jahre irgendwie in einem Boot gesessen und die hatte dann vorne ein kleines Spinnchen, was auf der auf dem Deck da irgendwie so rumgeturnt ist und die hatten Angst vor Spinnen und wir waren mitten auf dem See, als sie das entdeckt hat oder die Spinne dann da hochgeklettert. Und was machst du dann? Ne? Dann hast du das Kind vorne, was panisch schreit, wirklich panisch schreit. Du kommst nicht, du kannst hinten nicht raus, du kommst nicht nach vorne.
Also jetzt hast du ineinander mit Spritzdecke in den Luken sozusagen fest.
Ja, aber auch als ohne Spritzdecke. Du kannst ja jetzt nicht, du kannst jetzt nicht aus dem Boot springen. Also es macht ja auch keinen Sinn, jetzt aus dem Boot zu springen oder so. Ja, aber du kommst auch nicht in die vordere Luke dann irgendwie so zuerst mal. Dann bin ich da so mit schreiendem Kind so schnell wie möglich irgendwie ans Ufer gepaddelt. Ja, ich glaube, sie hat es überstanden und jetzt keine größeren Schäden davon getragen. Aber das war so ein Moment, wo eigentlich so ein ganz heiterer Sommertag so vollkommen unerwartet irgendwie in so ein Ding kippt, wo du denkst, oh Gott, was tue ich dem Kind jetzt hier an? Ne?
Eigentlich harmlos, aber klar, wenn man wirklich Angst hat vor Spinnen oder vor was auch immer, ist das natürlich echt ein bisschen knifflig.
Genau, und ich meine, da sind wir dann beim Thema, was jetzt wirklich manchmal fies werden kann. Und das habe ich gerade eben irgendwie gemeint mit meinem Tipp. Also auf der Altmühl, ich kann mich erinnern, so als junger, als Jugendlicher, da sind wir mal auf der Altmühl gepaddelt. Und ich konnte dann gerade die Rolle irgendwie, habe dann irgendwie so ein paar Rollen gemacht, war dann irgendwie triefend nass natürlich, bin dann weitergepaddelt. Und dann sind so die ganzen Bremsen gekommen. Und das ist dann echt... Also es ist auch noch als Erwachsener schwierig auszuhalten. Wenn man da wirklich jetzt irgendwie in so ein Gebiet kommt, wo Bremsen sind, das ist wirklich eine fiese eine fiese Sache zum Glück.
Ja, den kannst du ja auch nicht davon paddeln, ne? Die sind ja auch relativ schnell und vor allem lästig.
Genau. Und du kannst auch nicht
an einem, ne?
Nee, und du bist ja auch exponiert, ne? Du kannst die Hände, du brauchst deine Hände, du musst damit weiter paddeln. Du kannst nicht jedes Mal, wenn du das Paddel loslässt, um dir die aus dem Gesicht zu schlagen, irgendwie lässt das Paddel los. Also es ist dann gibt auch so ein paar unangenehme Momente beim Paddeln, so wie bei allen Sachen, die man draußen unternimmt. Ja.
Also wenn ich die Wahl habe, habe ich lieber eine Spinne auf dem Bug sitzen als die Bremsen im Gesicht.
Genau, gar keine gute Werbung gemacht für den Sport.
Ach doch, ich finde, man darf das auch gerne, man darf auch gerne so mal was sagen. Es ist ja klar, dass es hauptsächlich Spaß macht und dass es auch immer 1, 2 Sachen gibt, die vielleicht nicht so dolle sind. Aber das macht ja auch so ein bisschen das Salz in der Suppe aus, muss man ja sagen. Weil man hat daher ja doch eher von dem zu erzählen, was vielleicht ein bisschen schief gegangen ist und kann drüber lachen, so wie wir jetzt. Das ist doch eigentlich auch das Schöne dran. Man erlebt ja auch was auf dem Wasser.
Genau.
Das ist nicht langweilig. So. Was ist denn deine nächste Tour? Nachdem du ja eh so.
Also was die nächste Tour ist. Kann ich jetzt gar noch nicht so genau sagen, aber was ich mal gerne machen würde, ist der Tagliamento. Das ist so ein offener Kies, also Fluss, der so durch so ein Kiesbett fließt, ähnlich wie die Isar oder der Lech. Aber auf der anderen Seite von den Alpen in Italien, wie jetzt in Friaul,
Der
fließt so von Tolmezzo an Udine vorbei, also in einem großen Abstand an Udine vorbei, westlich von Udine und mündet dann bei Bibione ins Meer. Das sind so 3, 4 Tage, die man da paddeln kann. Und das ist ganz schön.
Ja, also da würde man aus den Bergen bis ans Meer tatsächlich
paddeln. Genau.
Ja. Da gibt es jetzt keine Stellen, wo man sagt, das ist unpassierbar, sondern das ist...
Genau, das ist so ein offenes Kiesbett, wie gesagt, ähnlich wie die Isar, aber nicht ganz so verbaut, wie die Isar dann hier und da da ist. Ja.
Das klingt doch nicht schlecht. Dann kann man hoffen, dass in Outdoor mal irgendwann die Geschichte kommt. wie der Herr Chefredakteur Alex Krapp durchs Friaul paddelt bis ans Meer. Wäre auch mal schön zu lesen.
Genau.
Alex, vielen Dank. Ich glaube, das war jetzt schon mal ein super Rundumschlag. Und auch trotz deiner zwei Anekdötchen von Sachen, die schiefgegangen sind, denke ich, dass es einfach jetzt Laune gemacht hat, dass man jetzt einfach mal aufs Wasser geht, sich vielleicht auch mal einfach ranwagt an das Ganze. Und es ist ja auch ein schönes Abenteuer. Und wie du ja schon gesagt hast, auch für Einsteiger ein machbares Abenteuer. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und für deine Zeit.
Ja, danke auch.
Wie gesagt, wenn sich jemand noch mal ein bisschen genauer erkundigen will, in Heft 7, das schon seit 6.6. am Kiosk ist, ist noch mal so ein kleiner Rundumschlag zu den zwei Bootstypen Seekajak und Tourenkajak. Und in der 8.23, 11.7. am Kiosk kann man dem Gunnar Hohmann zugucken, wie er mit dem Tourenkajak durch den Spreewald paddelt. Und er hat eine schöne Geschichte mitgebracht. Und natürlich auch ansonsten, wenn euch der Podcast gefällt, damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert uns einfach. Ihr könnt auch den Newsletter von Outdoor Magazin kommen, outdoor-magazin.com, ich sag's nochmal richtig, abonnieren, dann kriegt ihr dann immer mit, was im Heft und sonst in der Outdoor-Welt passiert. Und ihr findet uns auch gedruckt am Kiosk, einmal monatlich, oder abonniert uns einfach, dann kommt Outdoor per Post zu euch. Und klar, auch auf Facebook und Instagram ist Outdoor zu finden. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.